Gott hat mir seit einiger Zeit ein gewisses Thema auf dem Herzen gelegt. Und das ist so bekannt unter dem Namen Heilsgewissheit. Und ich glaube, das ist ein relevantes Thema für jeden von uns, außer eventuell für die ganz frisch Bekehrten, die Gott erlebt haben. Die haben diese Vergebung erlebt und die sind so voller Freude, dass sie noch gar keine Zeit haben, irgendwie sich mit dem Thema Heilsgewissheit sich zu befassen. Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Psalm 10, 1. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Psalm 27 und 9. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war sehr lange unterwegs in den Psalmen, wo ich bestimmte Zeiten im Leben hatte, die nicht so schön waren, wo mein Himmel irgendwie, der war so bedeckt, trüb. Und ich habe dieses Gefühl gehabt, irgendwie, ich bete, ich bekomme keine Antwort. Mir geht es so innerlich so schlecht und irgendwie Gott scheint so weit zu sein. Ich hatte meine Zweifel, ich hatte meine Ängste, ich habe auch versagt. Ich kenne fast keine Christen, die nicht versagt haben, irgendwo in einem kleinen oder einem wichtigeren Ding. Sünde, auch als Christen, sind wir manchmal in Situationen, wo wir falsche Entscheidungen treffen und auch gegen Gott und unsere Mitmenschen sündigen. Und das fühlt sich, ich weiß nicht, vielleicht erkennt ihr euch, ich hoffe, dass ihr nicht zu lange in diesem Zustand wart, dass ihr diesen Druck und betrübte Tage erlebt habt. Aber ich hab's schon öfters erlebt und auch auf längere Zeit und es war überhaupt nicht schön. Und irgendwie hat man so im Glauben gekämpft, ey, hinter dieser Wolkendecke, die ich jetzt gerade erlebe, da ist doch die Sonne. Irgendwann mal wird es wieder besser. Und dann kämpft man mit diesen Gefühlen. Und das hat gar nichts zu tun, dass Gott nicht da ist und dass Gott dich immer noch liebt. Gott schaut zu dir aus dem Himmel und sagt, ja, ich liebe dich immer noch. Und aber es fühlt sich so an und manchmal unsere Gedanken so wie wir rationalisieren, manchmal denken wir, oh nee, ich weiß nicht, ich habe meine Zweifel und manchmal geht es so weit und ich kenne auch Christen, die gesagt haben, bin ich überhaupt gerettet? Wenn ich hatte so viel Schönes vor, ich habe einen Dienst oder den einen gemacht, ich habe den schlecht gemacht, es ist alles anders geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin ich überhaupt gerettet? Und ich muss auch sagen, dass es so einen Feind gibt, einer, der dich nicht so sehr mag und Gott auch nicht mag und der kommt auch und wirft und pflanzt Samen in deinem Denken, in deinem Kopf und manchmal bringt es auch Frucht und man erlebt halt nicht so schöne Zeiten. Aber was sagt die Bibel? Können wir oder sollen wir Heilsgewissheit haben? Also Heilsgewissheit, das ist diese innere Überzeugung, dass man gerettet ist. Und kurz das Evangelium zu predigen, das werde ich jetzt machen, gerettet sein, heißt es, wir sind alle schuldig, jeder Mensch ohne Ausnahme, wir sind Sünden geboren. Sobald wir entscheiden können, begehen wir auch Sünden. Wir sind schuldig vor Gott, wir sind von Gott getrennt durch unsere Schuld. Und da gab es einen Mann namens Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, mir und dir zuliebe, hat deine und meine Schuld auf sich geladen. Er hat quasi bezahlt für uns, für unsere Schuld, um uns frei zu sprechen, um zu erretten. Das heißt, gerettet zu sein. Wir waren am Ertrinken und da eine Hand hat uns da rausgepackt und hat uns auf dem sicheren Ufer gebracht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das finde ich die beste Beschreibung der Errettung. Wir kommen nicht zum Gericht. Einmal, wenn Jesus für deine Schuld bezahlt hat und du ihn als Herrn und Erlöser anerkennst, du kommst nicht mehr zum Gericht. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass all, was ich und du angestellt hast, ist vertilgt, ist bezahlt. Du gehörst zu Jesus und du kommst nicht mehr ins Gericht, sondern du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ein wunderbarer Gedanke. Die beste Melodie, was der Himmel jemals an uns Menschen gesungen hat, das Leben und der Werk von uns im Herrn Jesus Christus. Das ist die Errettung, das ist das Heil. Und ich habe in der Bibel geschaut, besonders im ersten Brief des Apostel Johannes, ob wir irgendwie Gründe haben, diese Heilsgewissheit, diese Rettungsgewissheit zu haben, dieses schöne Gefühl und auch da dieser Gedanke, ich bin gerettet, ich werde nicht verurteilt und ich habe ewiges Leben. Und in 1. Johannes Kapitel 5, 13 steht Folgendes: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das fand ich so gut formuliert und so schön ausgesprochen von dem Apostel Johannes. Apostel Johannes, das war ein von diesen Donnersöhne, ja, die hatten Temperament, ja, er und sein Bruder. Und wo er Jesus begegnet ist und in Dienst Jesu kam und von Jesus gelernt hat, der ist dieser Kuschelbär, Teddybär geworden, der sich immer an der Schulter vom Herrn Jesus gekuschelt hat. Der hat ihn so lieb gehabt. Also aus dem Donnersohn, also Temperament, ein Kuschelbär geworden. Das ist so eine schöne Transformation. Ich liebe diese Geschichte. Und er sagt, ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ihr dürft es wissen. Also manchmal widerspricht man seinen Gefühlen und auch diese Wolkendecke, was manchmal sich so zwischen uns und Gott stellt. Und wenn wir wirklich an den Namen Jesu glauben, wenn wir wirklich, wirklich ihn als Herrn und Erlöser haben, wir dürfen wissen, dass wir ewiges Leben haben. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch. Johannes und die anderen Apostel, die waren die Augenzeugen von Jesus, von seinem Tod und Auferstehung. Und warum sie das verkündigt haben, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir auf, dass eure Freude vollkommen seid. Ich habe Elberfelder verglichen und auch andere Übersetzungen. In manchen Übersetzungen steht, eure Freude vollkommen ist. Er sagt, ihr dürft es wissen und mein Wunsch an euch und für euch ist, dass ihr Gemeinschaft mit uns habt, mit den Gläubigen und Gemeinschaft mit dem Sohn, mit dem Vater, damit eure Freude vollkommen seid. Also nicht nur irgendwie unter dieser Wolkendecke leben und immer zweifeln und traurig und Trübsal blasen, sondern er sagt, ich will, dass ihr Gemeinschaft habt. Das ist mein Wunsch auf euch. Gemeinschaft mit uns, Gemeinschaft mit Gott und eure Freude soll vollkommen sein. Vollkommene Freude, ich will sehen, wie mal das aussieht. Also manchmal merke ich so in euren Gesichtern so eine Tendenz oder einen Bruchteil davon, ja, aber ich will mal das einmal so eine richtige vollkommene Freude sehen. Vielleicht in Fußballstadien oder beim Millionen-Jackpot knacken oder so. Da flippen Leute aus vor Freude, vollkommene Freude. Und wie viel mehr dürfen wir Freude haben an eine Gemeinschaft und eine Errettung, was eigentlich in alle Ewigkeiten Bestand hat. Also nicht eine Million, die du, keine Ahnung, mit einem halben Lamborghini schon verloren hast, sondern wirklich etwas, was dir gehört und auch für immer Bestand hat. Wie können wir das wissen? Also er sagt, ihr dürft es wissen, der sagt das in Kapitel 5, und er sagt, das habe ich euch geschrieben. Das heißt, Das, was er davon geschrieben hat, das ist sehr wichtig, weil er bildet sein Argument quasi. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Was hat er davor geschrieben? Einiges. Und von diesen einiges, was er geschrieben hat, da bilden sich so ein paar grundlegende, sehr gute, schöne Ideen. Wie können wir es wissen? Zum Beispiel nach Johannes. Wie können wir wissen? Prüfe deinen Glauben. Oder ich, so auf Englisch gesagt, ich habe so einen Sticker bekommen von meiner Tochter, Theology Matters. Das heißt, Theologie ist wichtig. Und warum ist das wichtig? Theologie beschreibt, es gibt einen einzigen Weg zum Gott, einen einzigen Ausgang aus unserer Verlorenheit in das ewige Leben, und das ist Jesus Christus. Und wenn man diese Lehre über den einzigen Weg, über der Einzige, der für deine Sünde bezahlt hat, der Einzige, der würdig ist, deine Sünden und dir das Leben zu geben, die Sünden wegzunehmen, das Leben zu geben, wenn du das nicht hast und diese wichtige Lehre über Jesus nicht hast, dann hast du quasi deinen Weg versperrt zum ewigen Leben, den Weg zum Vater. Und der Apostel Johannes, der argumentiert so, denn wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. In Gott zu bleiben, das ewige Leben zu haben, auch diese Sicherheit, das hat damit zu tun, dass mir das Wichtigste und Richtigste von allen Dingen, was wir über Gott wissen sollen, es auch richtig haben. Und zwar, dass wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich kann euch tausende Religionen geben, die sagen, na, Jesus war nicht wirklich Gottes Sohn. Nee, der war bloß ein Engel. Ach, nee, das war bloß ein netten Rabbi. Nee, das war bloß irgendwie so eine Art Buddha, der irgendwie so nette Lehren und Weisheiten von sich gegeben hat. Ach, nee, der war bloß ein Zimmermann. Andere sagen, der war verrückt und so weiter. Und viele lehnen halt diese Lehre, diese grundlegende Lehre für unsere Rettung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hat die gleiche Natur mit Gott, der ist Gottes Sohn, monogenes, gleiche Natur mit Gott. Und der hat diesen Erlösungswerk für uns gemacht. Er argumentiert auch, erstmal sagt es positiv, dann sagt er es in dem Negativ. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der Vater und Sohn leugnet. Und wieder so ein Baustein für unser Glaube, was für unsere Rettung, was so wichtig ist, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Das ist wirklich grundlegend für unser Glaube. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was für eine gute Nachricht. Er kam hier zum Anfassen, der hat gelebt, wie keiner gelebt hat. Der hat uns beigebracht, Menschen, was wirklich Liebe heißt. Ja, für unsere Schuld zu sterben, an unsere Stelle und auch das Leben zu geben. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und Apostel Johannes will uns sagen, es ist wirklich, überprüf dein Glaube. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Sohn ist, dann gehörst du nicht in den Verein. Du bist nicht dabei. Also was glauben und was wir auch nicht glauben, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe sehr oft diesen Argument gehört, ja, die liegen zwar falsch, aber die sind so nett. Ja, die liegen so falsch mit dieser Wahrheit, aber die sind so ehrlich. Ich habe nirgendwo in der Bibel gefunden, dass, oh, gesegnet sind die Netten, denn sie werden in das Reich Gottes kommen. Oh, gesegnet sind die Ehrlichen, auch wenn sie falsch liegen, denn sie werden in den Himmel kommen. Nein, es heißt, die Jesus als Herrn und Gott anerkennen, Jesus ist die Tür, Jesus ist der Weg zum Vater. Und ja, Hitler war auch nett zu Eva Braun. Ja, und was hat er angestellt? Ja, ich hab auch keine Zweifel, dass er vielleicht Hunde und Katzen gestreichelt hat. Der war zu bestimmten Kategorien von Wesen nett, und zu anderen nicht. Ja? Wenn jemand nett ist, das ist kein Grund für die Errettung. Deswegen sagt Apostel Johannes so radikal, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wenn der Sohn nicht bekennt, der hat den Vater nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ich weiß, bei euch ist nicht der Fall, dass ihr Zweifel habt, dass Jesus der Gottessohn ist. Aber gibt es andere christliche Religionen, die das ablehnen? Und Apostel Johannes sagt, überprüft eure Theologie. Vielleicht deswegen habt ihr diese Freude der Rettung nicht. Was auch noch wichtig wäre, wie können wir es wissen? Also wir bekennen, Jesus ist unser Herr, wir können es wissen, wir prüfen unser Glaube. Amen. Prüfe dein Leben, das wäre der zweite Punkt. Und ihr merkt, ich zitiere nur aus dem Johannesbrief. Prüfe dein Leben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, Jesus, der ist verpflichtet, auch so, selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also nicht nur, dass er uns gerettet hat und uns geliebt hat und der Weg zum Vater ist, aber der hat sich selbst auch als Vorbild gegeben. Er hatte kein Problem mit Verzeihen. Er hat kein Problem, um sich aufzuopfern für die anderen. Er hatte kein Problem, seinen halsstarrigen und unverständigen Jüngern die Füße zu waschen. Vorbildlich, vorbildlich. Er hat immer von Herzen die Wahrheit gesprochen. Er hat perfekt gelebt, ohne Sünde. Gott in menschlicher Gestalt. Er hat uns vorgezeigt, wie er leben soll. Und Apostel Johannes sagt, prüf dein Leben, schau auf dein Leben. Und ich muss selber, wir haben diese Verpflichtung, selbst zu reflektieren. Du kennst dich besser als alle anderen. Es gibt Zeiten, wo wir uns zurückziehen müssen und uns auf unser Leben reflektieren. Und ich kenne genau mein Leben. Ich weiß, wo ich nicht wie Jesus war. Ich weiß vielleicht ein paar Dinge, wo ich mehr wachsen muss, um wie Jesus zu werden. Und ich kenne auch vielleicht minimale Dinge, wo ja ziemlich nah an dem Charakter Jesu bin. Und das heißt, jeder soll sein eigenes Leben prüfen und schauen, ich will doch wie Jesus sein. Ich will doch wie Jesus sein. Er ist mein Vorbild. Er ist mein bester Freund. Und ich bin auch verpflichtet, wenn ich mich Christ nenne und wenn ich ihn liebe, wirklich, wirklich liebe, so zu leben, wie der gelebt hat. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, also ich kenne Jesus, hin und her, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Also immer das Positive und auch die Socke auf links gedreht. Ja? Quasi, wenn du das nicht machst, wenn du nicht wie Jesus lebst, wenn du seine Gebote nicht hältst, ja, liebe deinen Nächsten und liebe Gott, das sind nur zwei. Wenn jemand diese Gebote nicht hält und er sagt, oh doch, ich kenne Jesus und so weiter, er sagt, das ist ein Lügner. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen, die sind noch in diesem Prozess, Jesus besser kennenzulernen. Und ich weiß, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, da wird immer mehr geoffenbart aus dem Charakter und dem Wesen Jesu. Und der Heilige Geist wird uns auch die Kraft geben, das zu umsetzen. Er sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Und mein Joch ist auch nicht schwer. Irgendwie dich mit Jesus an einem Joch, an einem Strang zu ziehen, das ist nicht schwer, weil er ist die treibende Kraft. Ich weiß nicht, vielleicht die Jugend, die weiß nicht mehr, wie ein Ochsengespann aussieht. Ich habe das noch in Erinnerung, ich bin schon so alt, 45, habe das mal gesehen. Und es gibt immer zwei, die an einem Gespann ziehen. Und es gibt einen schwächeren Ochsen vielleicht und einen stärkeren. Und der Stärkere, der versucht immer zu kompensieren, was der andere nicht kann. Und dieses Bild gibt uns Jesus. Ihr seid nicht allein, ich helfe euch. Aber Hauptsache, wir sind beide an einem Gespann, wir ziehen beide an einem Strang. Dann noch ein Kriterium, wie wir es wissen können und wo wir uns prüfen sollen. Prüfe deinen emotionalen Fokus. Ja, jeder liebt Sachen mehr oder weniger. Und es ist so, wie wirklich wie in der Fotografie. Wir legen manchmal einen Fokus auf bestimmte Dinge. da wird unser Fokus scharf, da liegt unser Fokus. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in den Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. 1. Johannes 3, 14, 15. Wo liegt wirklich mein Fokus? Liebe ich wirklich meine Geschwister? Und ich meine, Liebe heißt nicht irgendwie, hi, wie geht's? Und so. Das kann ich faken. Ja? Liebe heißt, ich bin so interessiert auf deinem Wohl. Ich bin von Herzen interessiert, dass es dir gut geht. Und vielleicht spreche ich dir auch Sachen an, die du vielleicht nicht mögst, aber vielleicht die dir auf lange Sicht Gutes tut. Aber ich bin wirklich jemanden so zu lieben, dass immer die Interessen von den anderen immer höher gesehen werden als meine eigenen. Von Herzen interessiert an das Wohl meiner Geschwister. Das kann ich machen. Das gehört auch dazu. Aber ist nicht sehr entscheidend, wenn es wirklich um einen Liebesbeweis kommt. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in Tod. Also Apostel Johannes denkt, ja okay, wenn du nicht liebst oder sogar deinen Bruder hast, meine Frage ist, bist du überhaupt lebendig im Christus? Hast du diese Transition vom Tod zum Leben mit Jesus überhaupt gemacht? Weil dieses Wort, ja, der ist ein Mörder und Mörder werden das ewige Leben nicht haben, das scheint hart zu sein. Aber meine Frage ist, die ersten zwei Geschwister auf dieser Erde, Kain und Abel, wie hat das alles angefangen? Das hat mit einem Gedanken, mit einem Hass, mit Eifersucht. Und irgendwann mal dieser Hass hat als Frucht gebracht, dass Kain sein Abel ermordet hat. Und Jesus und auch die Heilige Schrift sagt, du hast jemanden in deinem Herzen, deinen Bruder, dann bist du ein Mörder. Und es ist auch zu Recht gesagt. Mein Vater, der hatte immer so einen Spruch gehabt, wenn man mit Blicke töten könnte, du würdest nur tote Menschen sehen. Ein Blick. Pff, mit Laseraugen oder was auch immer. Aber Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Aber Christen sollten es besser können. Und diesen emotionalen Fokus wirklich auf das Wesentliche. Liebe ich meinen Bruder, liebe ich meinen Geschwister. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und das ist wieder so ein Beispiel und wieder so ein Beispiel. Ja? Hab die Welt nicht lieb. Ist dein Fokus als Christ, als Kind Gottes, wirklich auf die Welt, auf keine Ahnung, Selbstverwirklichung, auf Lust und Frauen und Geld und Macht und Pracht und ich bin der Gott meines eigenen Lebens, auf Halligalli irgendwo unterwegs, da wo Gottes Name verlästert wird, da wo Dinge gemacht werden, die nicht gemacht werden sollten, liebst du das? Wenn du dein Fokus da auf der Welt ist, und auf all diese Dinge, die Gott nicht gefallen, dann ist die Liebe Gottes nicht in dir. Wieder so eine Sache. Liebst du deine Brüder und du hast nicht den Fokus auf der Welt, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja? Wie wunderschön ist das? Und ich will mich auch kurz erklären, wir sind keine asozialen Menschen, die irgendwie sagen, okay, ab diesem Fenster ist die Welt und wir hassen diese Leute und wir lehnen sie ab. Nein, die Bibel meint nicht, dass wir uns asozial verhalten, sondern im Gegenteil, wir sollen unsere Feinde segnen, Gutes tun, die uns hassen und so weiter. Hier ist gemeint, die Welt zu lieben, die Prinzipien und diese Welt als System, wo quasi die Rechte niedergetrampelt werden, wo man sich selbst verherrlicht, wo man gierig ist, wo man die anderen fertig macht, bloß damit man, keine Ahnung, irgendwelche schöne Instagram-Fotos hat von irgendeiner Insel mit viel Geld und tolle Sachen. Gott, also der Apostel Johannes meint das, dieses Systemwelt, wo so viel Böses passiert ist, wo Länder sich gegenseitig überfallen, wo Menschen getötet werden. 7. Oktober, da hat man doch gesehen, ja, was so die Welt fähig ist. Das sollten wir können und können wir auch nicht lieben. Liebt die Welt nicht, liebt die Werte dieser Welt nicht, sondern seid verliebt in den Werten Gottes. Liebe, Selbstopferung, die anderen von Herzen Gutes tun. Prüfe deinen emotionalen Fokus, um zu wissen, dass du diese Heilsicherheit hast. Okay. Aber das sind so Sachen, ja, man analysiert sich, man überprüft sich selber, sein Leben außen, aber diese Heilsicherheit, das Beste, was in deinem Herzen und in deinem Leben diese Heilsicherheit verankern kann, ist der Heilige Geist. Also wir überprüfen uns, das ist gut, okay, das tut gut zu wissen, das und das, ich gehöre nicht zu dieser Kategorie, aber ganz, also eigentlich ganz umfassend, dieser Werk der Heilsicherheit, das macht der Heilige Geist. Ja. Und wie der Heilige Geist in deinem Leben sprechen kann und diese Gewissheit und dieses Gefühl und einfach dieses Wissen, ich gehöre zu Gott. Ich gehöre zu Gott. Jemand, dieser Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich bin rechtfertigt. Der Teufel klagt mich nicht mehr an. Ich gehöre zu Gott. Diese Wahrheit kann der Heilige Geist so gut in deinem Herzen verankern, wie nur der Heilige Geist machen kann. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann ein verändertes Leben. Du hörst das Evangelium, du nimmst Jesus an und dann kommt der Heilige Geist und sagt, ja, du gehörst mir. Du brauchst kein Gericht mehr fürchten. Du lebst mit Jesus. Ich habe dich unheimlich lieb. Du gehörst zu mir. Das kann am besten der Heilige Geist machen. Selbstreflexion ist sehr gut. Sehr gut. Müssen wir auch Christen auch regelmäßig machen. Das ist so wie Zähne putzen und duschen. Selbstreflexion und Dinge vielleicht ablegen, die nicht kompatibel sind mit dem Geist Gottes und mit dem Wesen eines Kindes. Wir sind Königskinder. Sehr gut. Da kann ich nur Amen und Halleluja sagen. Wir verhalten uns wie Königskinder. Königskinder, die haben Protokolle gehabt. Du spielst nicht einfach im Dreck mit den anderen Kindern im Dorf. Ein Königskind muss sich so verhalten, muss die Klamotten so haben, muss das machen, muss so machen. Er ist ein Vorbild. Und genau, das sollen wir auch zu Herzen nehmen. Also Königskinder zu sein, nicht nur ein Absahnen, sondern auch um vorzuleben wie der höchste König, wie der Papa, der König aller Könige ist. Der Geist selbst gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann dir keiner wegnehmen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist immer wieder uns dieses Zeugnis gibt, auch wenn die Wolkendecke so dicht ist und es ist gelaufen, wie es gelaufen und er macht das immer wieder. Wir haben aber auch auf der anderen Seite auch Verantwortung, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir können Dinge machen, die dem Heiligen Geist sehr gut gefallen und wir können Dinge machen, die dem Heiligen Geist nicht so gut gefallen. Und der Heilige Geist ist nicht diese schreiende Kauz. Ja, habt ihr nachts Käuze schreien gehört? So aufdringlich, kannst nicht schlafen, da hörst du sie von Kilometern. Der Heilige Geist ist kein Kauz, der dich anschreit. Er flüstert dich und der will, dass du mit ihm kooperierst, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Und Man hat auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du oft genug den Heiligen Geist ablehnst und ablehnst, ach nee, das, du verstehst es nicht und ich will doch meinen Weg gehen und mein Leben leben oder habe keine Lust, das zu machen, was du mir gerade sagst. Irgendwann mal ist der Heilige Geist betrübt. Das heißt, ich bin zwar da, aber ich melde mich nicht mehr zu Wort. Du weißt es nicht zu schätzen. Eine Regel in einer Konversation, das wird dir jeder Psychologe sagen. Wenn dir keiner zuhört, dann hör du zu. Okay, jetzt bist du dran. Ja, erzähl mal. Wow, Begeisterung pur. Ja? Und das macht der Heilige Geist, der ist betrübt, der spricht dich nicht mehr an und dann, ich sage von mir, ich manövriere mich in irgendwelche unmögliche Situationen und dann, Herr, sag mir, was ich zu tun habe. Und der Herr sagt, hey, ich habe versucht, doch das zu vermeiden. Ich habe das und das und ich wollte so sanft und soft dich hinleiten und du wolltest nicht. Und dann kämpft man wieder, oh Herr, hilf mir. Ja, ich will zurück, ich will dich wieder spüren, ich will dich wieder hören. Es hat auch wenn der Heilige Geist da ist in deinem Leben und der Zeugnis gibt, wir müssen auch gut damit umgehen und auch gehorsam sein und auch zuhören, was der Heilige Geist zu sagen hat. David, der hatte so eine Situation, wo er, ja, er hat so Dinge angestellt. Wir haben, glaube ich, letzten Sonntag eine Predigt über David gehört und der ist jetzt in einer Situation, wo er diese Bitterkeit spürt und auch so ein bisschen diese Sorge, boah, was, wenn der Heilige Geist von mir geht, was mache ich dann? Und dann sagt er, erschaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Boah, so ein Gebet, da können einem fast die Tränen kommen. Wie muss sich David gefühlt haben in dieser Situation? Bin gewiss, der eine oder der andere, der hat solche Momente erlebt, wo er, oh Herr, erbarm dich, Herr. Ich will wieder deinen Heiligen Geist hören, ich will wieder deinen Heiligen Geist spüren, ich brauche deine Leitung. Ich habe mich in Situationen manövriert, okay, selber schuld, tut mir leid, aber bitte, ich will deine Stimme wieder hören. Herr, gib mir deinen Heiligen Geist neu. Mach du deine Anwesenheit wieder gespürt in meinem Leben. David hat es richtig gemacht, Er hat wieder Gottes Angesicht gesucht. Er hat seine Zerbrochenheit, Hilflosigkeit, Sünde, hat alles vor Gott bekannt gemacht. Und der Heilige Geist, das ist Gott. Egal, was du angestellt hast, da ist immer Hoffnung. Da ist immer Hoffnung. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinauswerfen. Wir dürfen immer zu Gott kommen. Auch als Christen, auch wenn wir tausendmal besser wissen und wir haben diese Heilssicherheit verloren oder es spürt sich so, es fühlt sich so an, als wir das, sollen wir wieder wie David sein und alle auch anderen Nachfolger Jesu. Petrus ist, nachdem er Jesus verleugnet hat, dreimal ist irgendwo hingegangen in eine Ecke und er hat bitterlich geweint. Er hat diesen Jesu-Blick gesehen. Das war kein vorwurfsvoller Blick, sondern ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jetzt ist der Moment. Schau mich an. Wenn du wiederhergestellt bist, dann geh und stärke deine Brüder. Jesus hat schon vorausgesagt, es wird wieder gut mit dir, auch wenn du mich verraten hast. Hey, das ist mein Jesus, das ist dein Jesus. Das ist fantastisch. Das macht mir echt Freude und Zuversicht. Heilsgewissheit ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kann es am besten und nachhaltigsten in deinem Leben machen. Der kann dein Gemüt in einem Augenblick verändern. Er macht es auf eine Weise, wie Menschen nicht machen können. Eigentlich Rettungs-, Erlösung, Taufe im Heiligen Geist, alles ist ein Werk des Heiligen Geistes. Heilsgewissheit gehört auch dazu, diese Sicherheit. Stolz, Selbstvertrauen, Rebellion, also nicht sich unter die Autorität Jesu unterwerfen, verhindern diese Gewissheit. Du baust dir deine Wolke dazwischen. Manchmal Zweifel, manchmal Angst, manchmal Unglaube, manchmal Sünde. Und dann fühlt sich nicht so schön an. Gebet, Gemeinschaft, Gottesdienst, Glauben, Stärken. Das können helfen, dass du die Heilsgewissheit erlangst oder wiedererlangst, egal wie es dir gerade geht. Hauptsache, du kommst vor Gott. Ehrlich, da bin ich, so fühle ich mich. Herr, schaffe in mir ein neues Herz, ein reines Herzen. Sünden bekennen, Umkehr. Weil irgendwie über eine Sünde zu trauern und sagen, mir geht es so dreckig und ich bereue es so sehr. Und dann nicht umkehren und wieder und immer wieder das Gleiche tun und wieder sich dreckig fühlen und diesen Never-Ending-Story, Sünde, weinen und immer wieder das Gleiche und die Sünde nicht verlassen und nicht umzukehren, das ist ein Dauerzustand der Traurigkeit und das will man nicht haben. Und manchmal ist das Geheimnis, Sünden zu verlassen und auch einen Sieg über die Sünden zu haben, dass du dich so voll mit dem Heiligen Geist und mit Jesus fühlst, dass du so voll von Jesus bist, dass dein Wesen voll ist und dass diese Sachen, die vielleicht du gemacht oder gemocht hast und so, dass die überhaupt keinen Platz mehr haben. Dass du so voll von Jesus bist, dass wenn die Sünde und die Versuchung kommt, dass das an dir gar nicht haftet, weil du so voll von Jesus bist. Es gibt dieses Gleichnis, oder ich glaube eher, das ist so eine geistliche Realität, wo Jesus erzählt, wenn ein böser Geist ein Haus verlässt und geht in der Wüste und sucht nach Wasser und so, das ist gut Metaphoren, Bildsprache. Und er denkt, ja, ich gehe doch zurück und er findet das Haus leer. Dann sagt er, oh, dann nehme ich nochmal 7 noch schlimmere Geister mit und wir gehen wieder in die Behausung da und der Zustand dieser Menschen wird viel schlimmer als vorher. Also für mich ist dieses Bild oder dieses Kleines, diese geistliche Realität hat ein Schlüsselwort. Das Haus war leer. Wenn Jesus in das Haus dort gewesen wäre, der hat Autorität, der hat Macht und sagt, du hast da nichts zu suchen. Dieses Haus gehört mir. Deswegen ist so wichtig, dass wir als Christen, dass wir Jesus annehmen überhaupt und dann, dass wir sicher sind und dass wir immer schauen, dass das Haus voll ist. Dann wird Geister sowieso, werden dort keinen Platz haben und Sünde umso weniger, weil Jesus so präsent in deinem Leben ist. Noch einen guten Ratschlag oder gute Empfehlung wäre, rede mit göttlichen Geschwistern, denen du vertrauen kannst. Bete zusammen, suche nach Hilfe. Wenn du wirklich diese Wolkendecke über deinen Kopf hast und du spürst, ich fühle mich nicht so safe im Glauben, ich kämpfe mit irgendwelchen Gefühlen, Bete Gott und such aktiv nach Menschen, die göttlich sind. Steige in einem Zug, fahr 500 Kilometer, wo dich keiner kennt. Rede mit diesen Menschen, sag, hey, Pastor oder was du auch immer bist, Counseling, ich habe hier ein paar Sachen loszukriegen. Hör mal zu, ich habe dir einiges zu erzählen. Dann Sachen begraben, den Sieg Jesu über dieses Leben, über das Leben des Bekennenden zu proklamieren und sagen, gut, Sache ist gegessen. Das war es vergessen. Ja. Fang neu an, sei voll von Jesus. Lass nicht mehr zu, dass Sachen in deinem Leben wieder Fuß fassen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe auch nach Männer des Glaubens und gute Vorbilder in die Bibel geschaut, die diese Heilssicherheit haben. Und glaub mir, das gibt zig Leute. Ich habe nur auf ein Beispiel geschaut, und das ist der berühmte Apostel Paulus. In 2. Timotheus 4, 7, 8, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Das ist so eine Heilsgewissheit. Er sieht nicht nur, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich weiß, was ich gedient habe, was ich gemacht habe, den Lauf vollendet. Er benutzt auch diese Olympische Spiele, ja, also nicht, ja doch, Olympische Spiele. Und er sagt, niemand, der einen Lauf anfängt, bekommt die Krone, wenn er nicht nach den Regeln spielt. Ja? Der wird disqualifiziert. Und er sagt, ich habe den Lauf vollendet. Mein Lauf war nach Jesu geboten. Ich habe mich stets danach gerichtet. Er weiß das. Und das sagt er noch eins, ich habe den Glauben bewahrt. Den Glauben, der Judas sagt, der Glaube, der eins für alle Mal den Aposteln überliefert, den Heiligen überliefert worden ist, kämpft für diesen Glauben. Ihr dürft keine falschen Lehren zulassen. Ihr müsst sogar für diesen Glauben kämpfen, denn Jesus sagt selber, sind viele Propheten, falsche Propheten in der Welt, viele, die täuschen, viele falschen Lehren und so. Und Apostel Paulus sagt, hey, der gute Kampf habe ich gekämpft, ich habe nach den Regeln gespielt, ich habe für diesen Glauben, für die Lehre Jesu, ich habe es hochgehalten und ich habe so weitergelehrt, wie ich von Jesus empfangen habe. Und dann sagt er, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Also er sieht schon, hat diesen Himmelsblick, er sieht diesen Himmel, wo er von Jesus gekrönt wird, der bekommt diese Krone. Und er sagt auch, dass er einmal so eine Entrückung hatte, ja, dass er Dinge gesehen hat, die er eigentlich nicht sprechen darf. Also das ist so mindblowing, so fantastisch, so genial, was da in den Himmel für die Gläubigen vorbereitet ist, dass er sagt, ich kann es nicht in Worte fassen, ich darf einiges gar nicht ansprechen. Und das ist mal eine Heilssicherheit. Er weiß, der analysiert sein Leben, der hat auch dieses Zeugnis des Heiligen Geistes und er weiß, was auf ihn erwartet. Und diese Hoffnung dürfen wir auch wir. Denn er sagt so, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Jesus ist in unsere Welt gekommen, er hat sich uns geoffenbart, Gott in menschlicher Gestalt, und wir lieben das. Wir lieben das für das, was er gemacht hat. Wir lieben seine Anwesenheit, seine Gegenwart, und wir lieben auch die Zukunft mit unserem Herrn. Und mit diesen Worten will ich zu Ende kommen und euch, ja, von ganzem Herzen wünschen, dass ihr diese Sicherheit, dass ihr diese Heilgewissheit habt Und falls irgendwie so ein komisches Gefühl da ist, spricht's an. Oder vielleicht kommt die Frage, wie kann ich überhaupt gerettet sein? Vielleicht, wenn man am Anfang ist, in diesem Prozess Jesus kennengelernt haben. Denn Jesus hat vor, dir Gutes zu tun an deine Seele. Er schenkt dir das wahre und das ewige Leben. Und er will dir auch diese Sicherheit geben, die dann aus dieser Sicherheit entspringt, diese Freude der Errettung, so wie der Apostel Johannes in seinem Brief gesagt hat. Ich bin so froh, wenn ich auf Arbeit gehe und ich weiß, wann ich anfange, wo ich anfange, was meine Mission ist, wie die Reise endet. Ich habe schon alles im Kopf. Ich weiß, ich komme da an, es wird ungefähr so passieren und es passiert es auch, so gemäß meinen Erwartungen, weil ich so routiniert in manchen Sachen bin. Ne? Und stell dir mal vor, du hast diese Gewissheit, du weißt, wie dein Leben endet. Ja? Egal, was passiert auf dieser Erde. Ja? Irgendwann mal verlassen wir unseren Körper und irgendwann mal der Johannes ist mit dem Kopf auf einer Schulter bei Jesus und du bist auf der anderen Seite. Und er sagt, hey, willkommen. Und schön, dass du immer gewusst hast, dass das hier passieren wird. Ja? Und diese Heilssicherheit, das bringt Freude und vollkommene Freude. Und das, ich bin gespannt, bei mir und auch bei euch die nächsten Monate das zu sehen. Amen.